Ja, mein Thema ist heute Begegnung. Ernü hat es ja schon eingeleitet. Und das schließt jetzt ganz wunderbar an Christinas Predigt von letzter Woche, vom letzten Freitag an. Das liebe ich einfach, wenn der Herr das so fügt, dass man sich gar nicht groß absprechen muss. Ich fange mal mit einer kurzen Anekdote an, die sich so im Jahr 2000 auf dem G8-Gipfel in Okinawa abgespielt haben soll. Vor dem Zusammentreffen mit Bill Clinton lernte der damalige japanische Premierminister Yoshiro Mori ein paar grundlegende englische Floskeln. Sein Lehrer sagte zu Mori: "Wenn Sie Präsident Clinton treffen, dann schütteln Sie seine Hand und sagen, 'How are you?' Dann wird Herr Clinton antworten, 'I'm fine, and you?' Dann sagen Sie, 'Me too,' und den Rest übernimmt dann der Dolmetscher." Als Mori Clinton traf, versprach er sich aber und statt "How are you?" sagte er versehentlich "Who are you?" Clinton nahm diesen peinlichen Moment mit Humor und antwortete: "Well, I'm Hillary's husband." Und Mori antwortete zur Überraschung aller darauf: "Haha, me too." Es folgte ein langes Schweigen im Besprechungssaal. Und dazu passt auch das folgende Gedicht von Eugen Roth: "Zwar fragen uns Bekannte stets, wenn sie uns treffen, 'Na, wie geht's?' Doch warten sie so lange nie, bis wir es sagen könnten, wie. Wir stellen drum statt langer Klage sofort die kurze Gegenfrage, dann ziehen höflich wir den Hut und sagen beide: 'Danke gut.' Wir scheiden, ohne uns zu grollen, weil wir es ja gar nicht wissen wollen." Viele unserer Interaktionen werden nach so einem Muster ablaufen. Unsere Wege kreuzen sich, aber echte Begegnungen finden nicht statt. Wir haben uns angewöhnt, Masken zu tragen, Masken, die unsere Verletzlichkeit schützen sollen, aber zugleich das sicherste Mittel sind, um eine Wand zwischen uns und den anderen zu errichten. Und dabei sind wir auf Begegnung ganz existenziell angewiesen. Da unsere Zellen eigentlich 18 Monate für ihre Entwicklung brauchen, fehlen uns bei der Geburt ganze 9 Monate. Wir sind physiologische Frühgeburten. Deswegen sind wir bei der Geburt vollkommen schutz- und hilflos, und um zu überleben, sind wir auf Schutz, Wärme und Geborgenheit angewiesen. Außerdem haben wir im Vergleich zu Tieren äußerst schwach ausgeprägte Instinkte, und das zwingt uns, von anderen zu lernen, was man übers Leben wissen muss. Aber auch für unsere psychische Existenz geht's nicht ohne Begegnungen. Der israelische Philosoph Martin Buber hat das schön auf den Punkt gebracht: Der Mensch wird am Du zum Ich. Bei der Geburt ist das Herz wie eine weiße Leinwand, die erst durch Begegnungen und wie ich diese wahrnehme und interpretiere, bemalt wird. Gott hat uns von Anfang an für Begegnung geschaffen. Und die Bibel ist das Handbuch der Begegnung. In ihr finden wir die Antworten auf die Fragen, was echte Begegnungen ausmacht, was uns davon abhält und wie sie gelingen können. Eine der biblischen Geschichten über Begegnung, die mich besonders beeindruckt hat, ist die Rekrutierung des fünften Jüngers Nathanael in Johannes 1 ab Vers 44. Zunächst reagiert Nathanael eher wenig begeistert, als Philippus ihm berichtet, dass sie den Messias gefunden hätten, einen gewissen Jesus, den Sohn von Josef aus Nazareth. Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Nathanael erscheint hier resigniert und verbittert. Vielleicht war er schon mal jemandem begegnet, der behauptet hatte, der Messias zu sein, und der ihn dann enttäuscht hatte. Obwohl er selbst aus der gleichen Gegend kommt, begegnet er dem Menschen aus Nazareth mit Geringschätzung und wertet damit nicht nur andere, sondern auch sich selbst ab. Die Vorstellung, dass der Messias aus so einem Ort kommen sollte, das ist für ihn blanker Unsinn. Doch Philippus lässt nicht locker und so kommt zu dieser denkwürdigen ersten Begegnung, bei der Jesus ihn mit den folgenden Worten begrüßt. Siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und schon das erstaunt Nathanael. Woher kennst du mich? Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und Jesus' scheinbar so banale Antwort hat eine absolut beeindruckende Wirkung. Nathanael verliert sofort jeden Zweifel. Vor ihm steht wahrhaftig der Messias. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Was für eine außergewöhnliche Begegnung. Wie kann es sein, dass zwei Sätze reichen, dass alle Mauern fallen und der resignierte und verbitterte Nathanael zu einem überzeugten Jünger Jesu wird? Jedes Wort, das Jesus sagt, hat so eine starke Wirkung, dass es sich lohnt, diese Worte mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Jesus begrüßt Nathanael nicht bei seinem Namen, sondern mit einem Titel, wahrhaftig. Ein Israelit, und zwar einer, in dem kein Trug ist. Das ist offensichtlich eine Anspielung auf einen anderen Israeliten, und zwar auf den ersten, der so genannt wurde, den Patriarchen Jakob. Und hier lohnt es sich, sich etwas mehr mit der Geschichte Jakobs auseinanderzusetzen. Jakob ist der jüngere Zwillingsbruder von Esau. Sein Vater Isaak bevorzugte Esau und dem steht als ältestem Sohn auch der Segen des Erstgeborenen zu. Indem sich Jakob als Esau verkleidet und seinen blinden Vater betrügt, ergaunert er sich den Erstgeburtssegen. Da Esau sich daraufhin an ihm rächen will, muss Jakob fliehen. Vielleicht kann der eine oder andere sich ja in Jakob hineinversetzen. Fühlen wir uns nicht auch manchmal benachteiligt, weniger geliebt, zurückgesetzt? Menschen, die uns wichtig sind, nehmen uns nicht wahr. Wir fühlen uns nicht gesehen. Im Vergleich mit anderen scheinen wir immer schlechter abzuschneiden. Und so wie Jakob versuchen wir dann vielleicht in die Rolle eines anderen zu schlüpfen. Wir täuschen etwas vor, was wir nicht sind, um etwas zu bekommen, was wir glauben, dringend zu brauchen. Es findet keine echte Begegnung statt, weil wir unser wahres Selbst verstecken. Vielleicht erreichen wir ja sogar unser Ziel, aber unser Herz bleibt rastlos und getrieben. So auch Jakob, der vor seinem Bruder flieht. Auf seiner Flucht erscheint Gott Jakob in einem eindrucksvollen Traum, bei dem der Himmel offen steht. Und Gott gibt ihm sein Wort, dass er ihn heil zurückführen wird. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Aber anstatt sich die Verheißungen Gottes zu Herzen zu nehmen, macht Jakob einen Deal draus. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Und er zieht weiter. Gott offenbart sich dem Jakob auf eine so außergewöhnliche Art und Weise. Wer würde nicht gern das Tor zum Himmel und die Wohnstätte Gottes sehen? Aber Jakob fehlt die Offenheit, sich ganz auf sein Gegenüber, auf Gott einzulassen. Es ist eine Begegnung mit Bedingungen. Jakob ist nur bereit, das zu glauben, was er sieht. Im Reich Gottes ist aber umgekehrt. Glaube ist die Grundlage dafür, dass Gottes Zusagen in unserem Leben wirksam werden können. Jakob zieht weiter zu seinem Onkel Laban. Dort verliebt er sich unsterblich in Rahel, die schöne jüngere Tochter von Laban, muss aber zunächst die unattraktive ältere Tochter Lea heiraten. Die Beziehung zwischen Laban und Jakob ist von Betrug gekennzeichnet. Jakob muss 7 Jahre länger als Brautgeld für Rahel im Dienst Labans stehen, als ursprünglich vereinbart waren. Und auch die anfangs so vielversprechende Begegnung mit Rahel entwickelt sich aufgrund der Eifersucht zwischen Rahel und Lea zu einer komplizierten Dreiecksbeziehung. Weil sich auch die Beziehung zu Laban wegen der gegenseitigen Betrügereien immer mehr zuspitzt, flieht Jakob schließlich auch von dort. Und jetzt kehrt Jakob zurück in seine alte Heimat. Und er steht am Ufer des Jabbok, das ist ein Grenzfluss im heutigen Jordanien, und er hat Angst vor Esaus Rache. Deshalb schickt er seine Familie schon mal voraus mit allem, was er in der Zwischenzeit an Reichtum angesammelt hat. Das sind Kamele, Rinder, Esel, Schafe, Ziegen, Diener und Mägde. Er präsentiert sich mit seinen Erfolgen und in seiner Stärke. Das ist das Äquivalent zu den sozialen Masken, mit denen wir uns heute präsentieren. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Man kann schon versuchen, wie Jakob, seinen Selbstwert aus Statussymbolen, Erfolg und dem Vergleich mit anderen zu schöpfen. Aber vielleicht hast du auch andere Selbstwertquellen. Ich bin in Ordnung, wenn... Nach der Predigt geklatscht wird. Aber diese Selbstwertquellen sind wie ein undichtes Fass. Es reicht nie. Wie Jakob bleibst du ein Getriebener. Wie viele Schafe musst du haben? Wie viele Menschen müssen dir sagen, dass du in Ordnung bist, damit dein Herz zur Ruhe kommt? Wenn ich mich minderwertig fühle, bin ich abhängig davon, meinen Selbstwert durch Leistung, Dinge oder eben durch die Bestätigung durch andere Menschen aufzuwerten. Aus Angst vor Ablehnung kann ich mich nicht so zeigen, wie ich wirklich bin, noch kann ich mich offen auf die Bedürfnisse meines Gegenübers einlassen. Während sich mancher eher resigniert verschließt, so wie Nathanael vielleicht, versuchen andere, wie Jakob, ihr Gegenüber irgendwie dazu zu bringen, ihnen das zu geben, was sie vermeintlich brauchen, oder wollen durch Äußerlichkeiten beeindrucken. Jakob versucht, seinen Bruder mit eindrucksvollen Geschenken milde zu stimmen, und er schickt seine Familie voraus in die Gefahr. Während er allein auf der anderen Seite des Flusses in scheinbarer Sicherheit zurückbleibt. Und dort kommt es jetzt zu einer folgenschweren Begegnung. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Der niederländische Maler Rembrandt van Rijn hat diese Situation eindrucksvoll in Szene gesetzt. Jakob, dessen Augen vor Anstrengung fast geschlossen sind, setzt erkennbar seine ganze Kraft ein. Das sieht man so an der Muskulatur im Rücken. Der Engel dagegen sieht ganz entspannt aus. Während der Engel zärtlich auf Jakob herunterschaut, geht Jakobs Blick an ihm vorbei ins Leere. Er sieht ihn nicht an und erkennt nicht, mit wem er es hier zu tun hat. Dieser Engel ist der Engel des Herrn. Und das ist kein anderer als Jesus selbst. Und es ist ein langes, unentschiedenes Ringen. Doch dann berührt der Engel des Herrn Jakobs Hüftgelenk mit nachhaltigem Effekt. Die Hüfte ist verrenkt. Jakob wird für immer hinken. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch schon mal was verrenkt hat. Ich habe mir mal beim Turnen die Schulter ausgerenkt. Ich kann euch sagen, übelste Schmerzen. Ich habe wochenlang den Arm nicht bewegen können. Aber trotz verrenkter Hüfte klammert sich Jakob weiter an den Engel. Das ist seine Art. So ist Jakob. Und jetzt kommt die entscheidende Wendung, weil es diesmal der Richtige ist, an den er sich klammert. Jakob sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Es ist nicht grundsätzlich falsch, dass wir nach Bestätigung für unseren Selbstwert suchen. Entscheidend ist, wo wir danach suchen. Die ganze Nacht über ringen die beiden miteinander, aber bis zu diesem Zeitpunkt sind sie sich noch gar nicht begegnet, weil Jakob zu verbissen war, um sein Gegenüber zu erkennen. Erst jetzt, nachdem Jesus seine Hüfte berührt hat, hatte die Aufmerksamkeit Jakobs. Und Jakob hat jetzt verstanden, mit wem er gerungen hat. Und er bekommt seinen Segen. Und gleich einen neuen Namen dazu. Israel, der Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und diese Begegnung verändert Jakob grundlegend. Nicht nur, weil er aber jetzt hinken wird. Bisher konnte Jakob weder offen noch authentisch sein, weil er immer das Gefühl hatte, benachteiligt und minderwertig zu sein. Sein Vater war blind, auch für seine Bedürfnisse. Und im Vergleich mit Esau schnitt er immer schlechter ab. Mit aller Kraft versuchte er, sein demoliertes Selbstwertgefühl irgendwie zu erhöhen. Schon bei der Geburt wollte er der Erste sein. Er wollte den Segen des Vaters und damit den besten Teil des Erbes, die schönste Frau, die meisten Schafe. Und jedes Mal, wenn er es auf seine Art und Weise versucht, hat es einen bitteren Beigeschmack. Immer führt es zu Streit und Ärger. Er begegnet den Menschen nicht, sondern er benutzt sie für seine Zwecke. Und so steht er am Ende einsam und allein am Jabbok. Und hier stellt sich ihm Gott entgegen. Er lässt nicht zu, dass Jakob diesen Weg weitergeht. Manchmal ist es so, dass Gott uns aufhalten muss, wenn wir uns nicht selbst von destruktiven Verhaltensmustern verabschieden können. Am Jabbok sieht Jakob Gott von Angesicht zu Angesicht. Vor Gott kann er sich nicht verkleiden, wie damals, als er den Segen seines Vaters wollte. In der Begegnung mit Gott wird sein Bedürfnis gestillt, als der gesehen zu werden, der wirklich ist und mit all seinen Stärken und Schwächen geliebt zu werden. Die Begegnung mit dem Engel des Herrn am Ufer des Jabbok schreibt eine neue Botschaft auf sein Herz. Jakob weiß jetzt, dass er weder Statussymbole noch Manipulation braucht. Gott sieht ihn und er beschützt ihn. Und so kann er jetzt auch Risiken eingehen. Er versteckt sich nicht mehr wie geplant, sondern er läuft oder besser gesagt humpelt an der Spitze des Zuges seinem Bruder entgegen. Und vielleicht war es gerade die offensichtliche Schwäche Jakobs, abgekämpft und humpelnd, mit der er sich sein Bruder ausliefert, ganz ohne Masken und ohne Tricks diesmal, die Esau bewogen hat, Jakob zu vergeben. Am Ende hat Jakob etwas erreicht, was viel wichtiger war als alle seine Erfolge: Friede mit seinem Bruder. Aber dafür musste er erst Gott begegnen und seine Masken fallen lassen. Wenn echte Begegnungen stattfinden, dann ist das wie beim Billard oder beim Boule, wenn zwei Kugeln aufeinanderstoßen und ihre Bahn verändern. Echte Begegnungen verändern deine Welt. Und auch Nathanaels Welt verändert sich radikal, als Jesus ihm begegnet und dieser ihn mit den Worten begrüßt: Siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Was für eine Begegnung, voller Wertschätzung und Anerkennung. Und was für ein Kontrast zu der herablassenden Bemerkung: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Jesus weiß, dass Nathanael im Gegensatz zu Jakob, dem Betrüger, tatsächlich ein Israelit ohne Trug, ohne Falschheit ist. Nathanael ist authentisch, allerdings auch verbittert und abwertend. Aber anstatt gekränkt zu reagieren, sieht Jesus ihn. Er sieht, was ihm fehlt und was er braucht. Er zeigt ihm, dass er ihn kennt, und er begegnet ihm trotzdem und vielleicht gerade deshalb mit Liebe und mit Wertschätzung. Auf Nathanaels verwunderte Frage, woher er ihn denn kenne, antwortet Jesus: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Die spannende Frage ist, was Nathanael wohl unter dem Feigenbaum gemacht hat. Nach rabbinischer Lehre war der Feigenbaum der beste Platz, um über die Schrift nachzudenken. Und Jesus hatte Nathanael nicht einfach nur zufällig unter einem Feigenbaum gesehen, sondern er kannte die genaue Bibelstelle, über die Nathanael unter dem Baum meditiert hatte. Und das macht Jesus im abschließenden Vers deutlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der einzige Vers in der Tora, welcher von auf- und niedersteigenden Engeln berichtet, ist 1. Mose 28, Vers 12. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Das war's, was Jakob in der ersten Nacht seiner Flucht vor Esaus Rache geträumt hatte. Eins unserer wichtigsten Bedürfnisse ist es, gesehen zu werden. Virginia Satir, die Mutter der Familientherapie, hat mal gesagt: Ich glaube, das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich selbst geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn das geschieht, findet Begegnung statt. Und im Psalm 139 heißt es so eindrucksvoll: Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Und eines wusste Nathanael, denn er kannte die Schrift und damit auch Genesis 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Jesus hat ihn wirklich gesehen. Er kennt ihn durch und durch. Hier fand echte Begegnung statt. Vorurteile fallen, es entsteht Offenheit und Bereitschaft. Genau wie Jakob erkennt Nathanael schließlich sein Gegenüber. Und weil er Jakobs Geschichte kennt, ist sein Ringen viel kürzer und weniger schmerzhaft. Und er kann sich auf das Abenteuer einlassen, fortan mit Jesus zu gehen. Joshua, ihr könnt wieder vorkommen. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann spricht er eine Einladung aus. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Steht in Offenbarung 3, Vers 20. Diese Einladung kann man annehmen oder nicht. Aber wenn du sie annimmst, dann wird sie deine Welt verändern. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst dir nicht die Hüfte verrenken lassen. Nathanaels Vorteil war, dass er die Geschichte von Jakobs Begegnung mit Gott kannte. Und dein Vorteil ist, dass du die Geschichte von Nathanaels Begegnung mit Jesus kennst. Und du weißt auch, wie die Geschichte ausgeht. Und deshalb musst du keine Angst haben, verletzt zu werden, weil du die Lügen aus deinem Herzen streichen kannst, die das Leben hineingeschrieben hat, dass du benachteiligt, weniger geliebt, zurückgesetzt bist, dass du im Vergleich mit anderen schlechter abschneidest, dass du vortäuschen musst, etwas zu sein, was du nicht bist, um etwas von anderen zu bekommen, was du glaubst, dringend zu brauchen. Du musst keine Angst, verletzt zu werden, weil du die Wahrheit der grenzenlosen und bedingungslosen Liebe Gottes in dein Herz schreiben kannst. Und Jesus möchte dir jetzt begegnen. Und wenn du willst, kannst du die Augen schließen. Und ich möchte dir diese Wahrheit mit Römer 8 zusprechen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich dem Tod ausgeliefert. Sollte er dir da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst spricht dich von aller Schuld frei. Wer könnte es wagen, dich zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für dich gestorben. Ja, mehr noch. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und dort tritt er jetzt vor Gott für dich ein. Was also könnte dich von Christus und seiner Liebe trennen? Du kannst ganz sicher sein, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können dich von der Liebe Gottes trennen, die er dir in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.